Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem KU-Podcast. Hier sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus dem Krankenhausmanagement zu aktuellen Themen der Gesundheitsbranche. Wir möchten dabei auf den jeweiligen Schwerpunkt unseres Fachmagazins KU Gesundheitsmanagement näher eingehen. Und zwar kurz, knackig und leicht verständlich. Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde, auch im Gesundheitssektor. Krankenhäuser gehören zu den größten Energieverbrauchern in Deutschland. Sie produzieren große Mengen Abfall und in vielen Häusern gehört die Verwendung von klimaschädlichen Narkosegasen weiterhin zum Alltag. Doch auch hier ist der Prozess des Umdenkens und der Transformation in vollem Gange. Ich, Birgit Sander aus der KU-Redaktion, spreche heute mit Julius Winterhalter über das Projekt Mein nachhaltiges Krankenhaus, das von der DKTIG initiiert wurde. Julius Winterhalter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Merseburg. Er arbeitet im Kompetenznetzwerk für angewandte und transferorientierte Forschung an Themen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und Sustainable Finance. Zudem ist er Referent für Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei der DKTIG, insbesondere für das Projekt Mein nachhaltiges Krankenhaus. Außerdem ist er ausgebildeter Rettungssanitäter und aktiv im Bootsteam von Greenpeace. Herr Winterhalter, herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, Frau Sander. Danke für die Einladung.
Herr Winterhalter, kann man denn sagen, dass Krankenhäuser eine besondere Verantwortung bei Klimaschutz und Nachhaltigkeit haben?
Also ich glaube, die grundsätzliche Frage ist natürlich erstmal, wie viel Verantwortung können Krankenhäuser überhaupt in dem System übernehmen? Aber generell ist es so, ja, Krankenhäuser sind gesellschaftlich zentrale Institutionen. Krankenhäuser haben eine hohe öffentliche Sichtbarkeit und deswegen auch viel Verantwortung tatsächlich oder auch eine hohe Vorbildfunktion dadurch. Und wenn man Nachhaltigkeit in diesem ESG-Verständnis sieht, also ESG, Environment, Umwelt, S, Social, Soziales und G-Governance, Unternehmensführung, dann tut sich da auch schon relativ viel. Wenn man gerade auf das Soziale guckt, dann ist der Kernauftrag ja schon seit jeher dieses Kurative, diese Verantwortung für Patientinnen, für Mitarbeitende, für die Gesellschaft. Und das ist ja schon sehr historisch quasi angelegt, dass da ein Beitrag zu sozialer Nachhaltigkeit besteht. Und bei der ökologischen Nachhaltigkeit haben wir natürlich durch diesen Beitrag auch Energieverbräuche, haben wir Abfallaufkommen, haben wir in der Beschaffung viele, viele Punkte, die auch ökologisch eine Rolle spielen. Da tut sich auch viel, da ist aber auch noch Verbesserungspotenzial. Und in diesem Thema Governance, Unternehmensführung, ja, da haben wir natürlich auch immer neuere Herausforderungen, gerade beim Thema Datenschutz, jetzt auch mit Cybersicherheit wird da viel auf uns zukommen und auf die Häuser. Und momentan ist es leider so, dass eben diese Verantwortung viel Gegenwind auch bekommt, also politisch und wirtschaftlich getriebenen Gegenwind, dass eben auch eine Gefahr von einer gewissen Reduktion dann eben droht, dass Nachhaltigkeit von der Verantwortung zu einem reinen Risikomanagement wird. Ja, da haben wir gerade so eine Umkehr auch, dass diese Inside-Out- und Outside-In-Perspektive spielt da eine große Rolle. Also da wird eher nur noch geguckt, wie viel Risiken hat die Umwelt jetzt auf mein Krankenhaus und viel weniger, wie viel Risiken oder wie viel schädliche Auswirkungen habe ich jetzt zum Beispiel auf die Umwelt? Und ja, da müssen wir uns eben, glaube ich, hinstellen und fragen, nicht was bedroht uns nur finanziell, sondern was können wir eben auch aktiv tun? Ja, und diese Verantwortung ist jetzt nicht neu, aber sie wird eben anspruchsvoller. Und was ich jetzt auch nicht gut finde, ist zum Teil dann so eine individualisierte Verantwortung, dass man sagt, jedes Haus muss jetzt eben gucken oder wir teilen diese Last dann eben nur auf einzelne Häuser oder eben einzelne Personen in den Häusern. Der Nachhaltigkeitsmanager, der muss sich dann darum kümmern oder die Managerin, sondern wir müssen da schon auch ein bisschen das System mehr in Frage stellen. Es bleibt dann doch ein bisschen zu unangetastet. Also ein kritischer Zuhörer würde ja wahrscheinlich jetzt fragen, in welchem System sollen denn Kliniken das alles leisten? Also diesen Versorgungsauftrag, diese ganze Klimageschichte auch noch mit, die Transformation, die Digitalisierung. Und ja, da ist, glaube ich, die eigentliche Frage gar nicht, ob Krankenhäuser dann nachhaltig sein wollen, diese Verantwortlichkeit übernehmen wollen oder ob sie es eben überhaupt schaffen, ob das System ihnen das eigentlich so erlaubt.
Sie haben sich ja diesem Thema ganz besonders verschrieben und leisten ja Ihren Anteil dazu, um diese Transformation in Gang zu bringen. Können Sie denn das Projekt Mein nachhaltiges Krankenhaus für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz beschreiben? Worum geht es da und was ist das Ziel?
Also der Ansatz ist ein recht pragmatischer, konkreter Bedarf eben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Daraus ist das Projekt geboren. Wir haben eben diesen Bedarf, dass Nachhaltigkeitsberichte eben geschrieben werden müssen von regulatorischer Seite für Krankenhäuser. Das betrifft jetzt deutlich weniger Krankenhäuser, als hätten wir den Podcast vor einem halben Jahr geführt. Aber dennoch ist es immer noch ein Thema, diese Nachhaltigkeitsberichterstattung, das hat dann quasi zu dem Projekt geführt. Wir sind eine Tochter der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der Landeskrankenhausgesellschaften. Und ja, die Kernidee war dann eben die Verbindung von Nachhaltigkeit und Digitalisierung, weil da sind wir ja schon mit drin, haben uns einen Softwarepartner gesucht, um dann eine branchenspezifische Lösung zu schaffen, die dann einmal in der Software inhaltlich branchenorientiert ist, also dann eben die Organisationsstruktur zum Beispiel von Krankenhäusern gut darstellen lässt oder eben auch bei der CO2-Bilanz dann branchenspezifische CO2-Äquivalente dann eben auch mit drin hat. Aber vor allem ist eigentlich uns wichtig, die Zusammenarbeit von den Krankenhäusern als Netzwerkprojekt uns zu verstehen und diese Erfahrungen, die Lösungen, die Best Practices, aber auch die Worst Practices, ja, also, dass man da zusammenkommt. Und wir haben jetzt auch, kann ich gleich mal Eigenwerbung machen für uns, die zweite Branchenkonferenz am 23. April, wo wir wirklich alle Krankenhäuser herzlich einladen hier nach Leipzig. Da kann man sich schon mal ein Save the Date vormerken, dass wir einfach eine Plattform bieten für diesen Austausch, für die Vernetzung, weil dieses Thema Nachhaltigkeit eigentlich alle Krankenhäuser vor gewisse Herausforderungen stellt und da wollen wir sie eben begleiten. Und das ist eigentlich so das Ziel von mein nachhaltiges Krankenhaus.
Ja, verstehe. Wir haben in diesem ganzen Projekt ja auch Umfragen erhoben, die ein aktuelles Lagebild im Krankenhaussektor zeichnen. Also beispielsweise natürlich auch zur aktuellen Umsetzung der Nachhaltigkeitsberichterstattung, aber auch zu den Erwartungen, die Stakeholder, insbesondere die Banken, an die Krankenhäuser haben. Ich würde jetzt mal mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung anfangen. Wie ist denn da jetzt der Stand in den Krankenhäusern?
Wir haben eine Ausgangslage 2024, da war das Ganze noch relativ am Anfang und da waren rund 50% der Krankenhäuser, haben sich da überhaupt mal mit der CSRD befasst. Also die CSRD, das ist die Corporate Sustainability Reporting Directive, das ist auf Deutsch eigentlich der Nachhaltigkeitsbericht, ja, das ist europäische Ebene, also die Hälfte, ja. Und nur 11% fühlten sich dann eben wirklich informiert zu dem Thema. Ja, 2024 war knapp einem Jahr. Ja. Gleichzeitig waren 30% da wenig bis gar nicht zuversichtlich, dass sie überhaupt diesen CSRD-Bericht fristgerecht erstellen können. Das müssen jetzt viele auch gar nicht mehr, aber es zeigt schon, wie die Überforderung da dann schon eine Rolle spielt. Und vor allem ist eben dieses personelle Problem ein Thema. Da haben 45% gesagt, dass da eben diese ganzen Nachhaltigkeitsaufgaben eher on top an bestehende Mitarbeitende weitergegeben wird und nicht neue Stellen geschaffen werden. Also aus der Praxis bei uns heißt es eben auch, ich arbeite mit Menschen zusammen in Krankenhäusern, die sind für Ergotherapeuten, ja, die sind fürs Bettenmanagement zuständig und machen noch diesen Nachhaltigkeitsbericht mit. Die machen das wirklich toll, ja, das sind gute Leute, wirklich, aber an sich sollte das eigentlich eine Nachhaltigkeitsmanager, Managerin machen? Und die gibt es auch in vielen Kliniken, aber eben nicht in allen. Und das Lagebild im Dezember sieht, naja, weiterhin so aus, dass wir große Lücken haben. Also wir haben festgestellt, der Sektor ist ein Stück weiter, aber er ist noch nicht stabil aufgestellt. Ja, also es ist immer noch so, durch diese ganze Unklarheit, durch diese ganzen Verschiebungen im europäischen Gesetzgebungsverfahren, dass 44% bei unseren Häusern keine klare Vorstellung haben, was sie berichten müssen oder wollen. Ja, also das heißt, wir sind da immer noch mit einer großen Unsicherheit konfrontiert, ja. Und die meisten orientieren sich da an dem CSRD noch. Aber da sehen wir auch, dass die CO2-Bilanz eine größere Rolle spielt. So, wir haben aber da immer noch eine große Fragmentierung, ja, der Ansätze, wie man mit dem Thema umgeht. Und beim Stand der Vorbereitung stellen wir jetzt fest, dass organisatorisch gesehen da schon mehr passiert. Also über die Hälfte hat schon die Zuständigkeiten geklärt, hat vielleicht schon eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt, aber gleichzeitig haben weniger als ein Viertel wirklich schon Daten erhoben, haben sich ans Reporting gewagt, haben wirklich schon den Bericht begonnen. Und das heißt, viele Häuser sind da noch in der Analyse-Strukturphase und im Operativen hinken sie da hinterher. Und das ist im Endeffekt auch das, was wir in der Praxis erleben. Also wir sind schon ein Stück weiter. Es ist ein stark regulatorisch getriebenes Thema. Es wurde auch schon strukturell begonnen, aber personell und praktisch, ja, also auch zeitintensiv und deswegen weiterhin eine große Herausforderung für die Häuser.
Ist es dann eher, also liegt die Herausforderung dann eher in dem, also wirklich im personellen Bereich, dass man sagt, wir haben einfach niemanden, der das korrekt und in allem Umfang richtig machen kann? Oder ist die Unsicherheit an die Rahmenbedingungen, ist das so das größere Hemmnis in den Kliniken? Kann man das so sagen?
Wir haben einfach viele, viele Herausforderungen, sagen wir es mal so. Und wir leben in einer Zeit der multipolaren Krisen, wie es so schön oft heißt, und die macht leider auch hier nicht halt. Und deswegen meinte ich ja am Anfang schon, es ist dann doch systemisch. Ja, also wir haben natürlich die finanziellen Herausforderungen, wir haben Krankenhäuser, die unter massivem wirtschaftlichen Druck stehen, Investitionsstau haben, und gleichzeitig verlangen wir aber Investitionen in erneuerbare oder in klimafreundlichere Technologien etc. und in Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Es kostet alles Geld, ja, und es konkurriert natürlich mit einem Versorgungsauftrag, ja, mit Projekten zur Digitalisierung. Und beim Personal genau das Gleiche. Wir haben einfach auch hier nicht genug Personal. Und die Folge ist dann eben tatsächlich durch diese Umsetzung, wie Sie es angesprochen haben, ja auch eine Frustration bei vielen. Also wir haben durch diese politische Unsicherheit und jetzt ja mittlerweile auch viel Gegenwind, muss man ja sagen, zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist nicht mehr die Prio, ja. Realistisch betrachtet ist es jetzt eher KI, es ist Rüstung und Sicherheitspolitik, wie gesagt, Cyberangriffe auf die Häuser, das wird jetzt eben so sein, dass Nachhaltigkeit nicht mehr das Top-Number-One-Thema sein wird, sondern eben eins von mehreren Themen. Die Frage ist natürlich, können wir uns das leisten als Gesellschaft und können wir das auf reines Risikomanagement runter reduzieren, die Sache weiterhin aufschieben? Ja, was wir sehen ist einfach, dass Nachhaltigkeit nicht so unter diesen Idealbedingungen umgesetzt werden kann, wie wir uns das vielleicht vorstellen, dass so einfache Lösungen gar nicht funktionieren. Aber es passiert trotzdem viel in den Häusern. Also das muss ich auch sagen, was wir sehen in den Häusern sind eben auch viele Häuser, die Haltung bewahren, trotz Gegenwind, die viel tun und auch ihre Berichte weiterschreiben, obwohl sie es nicht müssen. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt zu bemerken, dass wir wegkommen müssen von so einem Reagieren auf einen aktiven Modus, auf einen Modus, wo wir agieren, wo wir uns nicht abhängig machen, vielleicht von der Regulatorik, sondern wirklich das Thema eben auch anpacken wollen, ohne dass es jetzt gesetzlich unbedingt genau so und so vorgeschrieben ist.
Wir hatten jetzt ja schon ein paar Mal das Stichwort Nachhaltigkeitsberichterstattung. Wie sieht es denn da aus? Gibt es aktuelle Konkretisierungen in diesen ganzen ordnungspolitischen Rahmenbedingungen? Es hat sich ja da doch, meine ich, einiges getan in den letzten Monaten, Wochen, Monaten.
Ja, ich meine, jeder, der jetzt hier zuhört und mit Nachhaltigkeitsberichterstattung zu tun hat, weiß natürlich, wie LinkedIn da explodiert ist auch zum Teil auch in den letzten Monaten. Im Dezember hatten wir dann diese Klarheit, ja. Sei ich jetzt ganz vorsichtig, aber Mitte Dezember hat dann das EU-Parlament dann doch dem Omnibus-Paket zugestimmt, ja. Und dementsprechend wurde da eben auch dieses Thema Bürokratieabbau angegangen. Und das bedeutet eben, dass die Schwellenwerte hochgesetzt worden sind, ja, auf 450 Millionen Umsatz und über 1000 Mitarbeitende. Dann ist man CSRD-berichtspflichtig. Und das gilt eben für die Krankenhäuser hier auch. Die Konsequenzen sind, dass da einfach viele Häuser eben nicht mehr drunter fallen, dass auch der Bericht an sich gekürzt wird, also reduziert wird, dass Berichtdatenpunkte wegfallen, über 60% sollen da eben wegfallen. Und Stand jetzt ist es aber auch noch nicht in nationales Recht umgesetzt. Also es gilt immer noch nicht so, ja, das wurde jetzt im Parlament verabschiedet, aber das Recht ist noch nicht umgesetzt in nationales Recht. Das heißt, wir sind ja immer noch nicht ganz am Ende der Reise, aber da soll eben 2026 wirklich diese Rechtssicherheit dann eben für die tatsächlich berichtspflichtigen Unternehmen bestehen. Und ja, da hoffe ich, dass es dann auch so bleibt, weil diese Kennzahlen, das müssen sich so verstellen, da wurde viel diskutiert, auch innerhalb von, in der Branche, über die Branche natürlich auch hinaus, was kommt denn jetzt, wer ist denn berichtspflichtig, da wurden Zahlen genannt, dann gab es natürlich viele verschiedene Stimmen, so, und dann haben wir Unternehmen, die haben sich schon auf den Weg gemacht, Unternehmen, die haben gar nichts gemacht, ja, die freuen sich jetzt vielleicht, aber vielleicht kommt es ja dann doch verschärft, man kann es ja nicht wissen, ob es in ein paar Jahren vielleicht dann doch nochmal mit den Schwellenwerten runtergeht oder ob es vielleicht gar keinen Bericht mehr gibt, ja, also politisch gesehen ist natürlich einfach eine sehr, wir sagen immer, dynamische Situation, dann haben wir den CO2-Preis, das ist ja eigentlich auch ein Hebel, ja, wie weit ist der denn noch relevant, ja, wir haben noch ganz viele andere Berichtspflichten mit der Lieferkette, zum Beispiel mit der EU-Taxonomie, also die Banken werden ein großes Thema spielen bei dem Ganzen, die EZB wird ein großes Thema spielen, aber es bleibt einfach immer so eine Unsicherheit und das ist echt schade, weil es so ein wichtiges Thema ist, so ein großes Thema, was eigentlich Planungssicherheit braucht,
ja. Sie haben das Stichwort jetzt selber gerade aufgebracht, Banken. Das war ja auch Teil dieses Projektes, mein nachhaltiges Krankenhaus. Können Sie uns dazu vielleicht jetzt auch ein bisschen was sagen, was die Erwartungen der Banken an die Krankenhäuser beim Thema Nachhaltigkeit sind und welche Anforderungen Krankenhäuser erfüllen müssen, um auch nach wie vor Geldmittel zu erhalten?
Also das ist so eine Frage, die mich eben auch vor allem in meiner Arbeit an der Hochschule umtreibt, inwieweit Nachhaltigkeit und Bankenwelt, finanzielle oder die Finanzwirtschaft zusammenhängen, zusammenkommen. Und da haben wir jetzt einfach mal in der Umfrage festgestellt, also die Frage war so ein bisschen, gibt es überhaupt eine Nachhaltigkeitsanfrage von Banken? Ja, wenn da was passiert, wie sieht das eigentlich aus? Und es ist nämlich stand so, dass gerade viele Banken nach Nachhaltigkeitsfragekataloge haben, ja. Manche Banken auch besondere Kreditkonditionen anbieten, wenn bestimmte Unternehmen nachhaltig sind und manche Banken das eher nicht tun, dass da ein sehr auch fragmentiertes Bild vorherrscht. Und das hat eben auch mit der EZB zu tun, die da eben an die Banken eben auch Ansprüche quasi weiterleitet, über die Nachhaltigkeit ihrer Kunden dann eben auch informiert zu sein. Die Frage, wie sieht es in der Praxis aus? Und das war dann noch ein bisschen ernüchternd da. Zumindest in unserer Umfrage ist es nicht wirklich flächendeckend. Also wir haben erstmal gefragt, gibt es diese Nachhaltigkeitsanfragen von Banken? Und da sagen die Krankenhäuser bei uns eben, sie haben 42% haben da jetzt bereits Anfragen bekommen und 44% gar nicht. Die anderen auch teilweise von Versicherungen vielleicht noch, aber sonst von anderen Stakeholdern eher sehr wenig. Das heißt, es ist schon angekommen, aber es ist jetzt nicht unbedingt das, der Druck ist selektiv, sagen wir mal, und situationsabhängig, weil Banken schauen sich ja vor allem erstmal an, aus welcher Branche kommt mein Kunde und welchen Standort haben wir hier. Und das sind keine neuen Themen, ja. Also, dass die Bank da genauer hinschaut, wenn ich jetzt ein fossiles Energieunternehmen bin und meine Unternehmensobjekte direkt an dem Fluss liegen, dann habe ich natürlich da klimatechnisch Risiken, ja. Die hatte ich auch vor 10 Jahren schon. Also, die werden natürlich mit eingepreist, ja. Und die Frage ist eben eher noch, werden auch positive Sachen eingepreist, ja, und die kommen ja on top oder nicht. Aber dafür muss die Bank ja wissen, was die Unternehmen machen oder was die Krankenhäuser machen. Und da haben wir eben auch gefragt, wie komplex sind denn diese Anfragen? Und da war eben auch über 3/4 dann eben, dass eigentlich gar keine bis wenig Komplexität hier herrscht, ja. Also sagen wir 2/3, ja. Und dass wirklich nur 11% von komplexen Anforderungen da berichten. Wir haben auch festgestellt, dass nur 7% eben von den Häusern, die wir gefragt haben, von einer besseren Nachhaltigkeitsleistung auch finanziell dann profitieren bei Banken. Da muss ich ja vorstellen, eine Bank gibt einen Kredit, ja, zu gewissen Konditionen auf dem Basiszins kommt dann quasi eben noch mehr Zins drauf und dann ist die Frage, wie viel von diesem zusätzlichen Zins kann durch Nachhaltigkeitsleistungen dann eben verändert werden, positiv oder negativ, ja. Und da ist eben der Faktor, dass Nachhaltigkeit, und das habe ich jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen, irgendwie nur als Risikofaktor für Unternehmen gilt und auch nur für Banken gilt. Also Banken sehen ja auch die Nachhaltigkeit eher als Risiko oder finanzielle Chance von mir aus, aber viel, viel weniger als, und das ist eben mit dieser Systemlogik ja auch gar nicht so gut zu vereinbaren, viel, viel weniger als wirklichen Impact, sagt man, also als wirkliche Auswirkung auf die Umwelt oder die Natur. Klar, wenn ich meine finanziellen Risiken im Griff habe oder und mich darum kümmere, dann habe ich auch meistens positivere Auswirkungen auf die Umwelt, wenn ich jetzt was gegen Hochwasserschutz tue, ja, und dann vielleicht weniger Leckagen auftreten etc. Aber von der Grundidee, ja, dann muss man sich immer vorwerfen lassen, dass man dazu normativ moralisch rangeht. Aber an sich ist es ja die Idee, Klimaschutz zu betreiben und nicht nur die Unternehmen vor Klimaereignissen zu schützen.
Und wenn wir jetzt zum Schluss nochmal einen Blick in die Kristallkugel machen wollen, was denken Sie denn, wie es in den kommenden Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit weitergeht? Worauf müssen sich die Kliniken einstellen? Wie wird sich das weiterentwickeln? Was denken Sie?
Ja, was denke ich? Also diese Glaskugel wurde auch schon oft beschworen in den letzten, wie gesagt, wir kommen aus einem sehr turbulenten Jahr jetzt, 2020, und alle sehen sich so ein bisschen nach so einer Planungssicherheit. Niemand kann natürlich jetzt die nächsten Jahre exakt vorhersehen. Wir glauben bei uns, dass wir eben von diesem Reagieren auch weggehen wollen, von diesem Reagieren auf Vorgaben, Krisen, auf eine Regulatorik, sondern dann eben auch proaktiv vorangehen und das eben auf einer strukturellen Ebene, auch durch die DKG, ja, also die Deutsche Krankenhausgesellschaft, auf einer bundespolitischen Ebene das Thema dann eben auch verankern. Auch im Klimatransformationsfonds, also dass wir uns hier stark positionieren, die Häuser nicht alleine lassen als DKTEG. Und ja, trotz aller Herausforderungen kann ich nur nochmal hervorheben, das passiert auch schon viel und das ist keine Frage der Größe, sondern eine Frage der Haltung der einzelnen Häuser, ob sie jetzt Abfallpressen sich besorgen mit getakteter Logistik, regionale biologische Krankenhausmensen aufstellen, ja, auch Blühwiesen, Dachbegrünung, das sind alles Themen, Photovoltaik, Mehrwegsysteme. Es ist machbar, dass Nachhaltigkeit konkret wird, auch im Krankenhaus. Und ich glaube, die größte Aufgabe ist, da jetzt Nachhaltigkeit nicht nur jetzt zu vergessen, weil dieser Trend irgendwie abschwächt, ja, dieser Rückenwind weg ist, sondern weiterzumachen, ja, umsetzen, lernen, vernetzen mit uns auch hier zusammen. Und vielleicht müssen wir uns auch ehrlich fragen, was bedeutet denn Nachhaltigkeit im Krankenhauskontext überhaupt und was ist in diesem auf Effizienz, auf Auslastung, auf Kostendruck ausgelegten System realistisch erreichbar? Deswegen ist es für uns, glaube ich, nochmal ganz gut, als Branche eben auch nochmal durchzuatmen und zu gucken, jetzt wo diese regulatorische Seite wegfällt. Ja, also es war ja auch so, dass viel gemacht wurde, ohne eigentlich zu wissen, was so ein Nachhaltigkeitsbericht bedeutet. Ja, viel ticking the box, also irgendwie da durchkommen etc. und gar nicht so auf die Inhalte schauen. Und diese ganzen Maßnahmen und Ziele, wie wir damit umgehen, was für eine Strategie wir haben, das wurde alles ein bisschen vergessen oder es war auch gar keine Zeit dafür. Und ich will jetzt ja auch keinen großen moralischen Appell machen oder in so eine Richtung gehen, aber wir brauchen da einfach mehr Ehrlichkeit über diese Zielkonflikte, die wir haben, dass einfach viele Sachen eben auch schnell an ihre Grenzen stoßen und die nicht immer nur zu benennen reicht nicht, sondern dann eben auch wirklich versuchen, daran was zu ändern. Und deswegen wird diese Nachhaltigkeitsfrage nicht nur die Krankenhausbranche jetzt vor große Herausforderungen stellen, weil sie eben auftritt als eins von vielen Themen, sondern eben auch ganz viele andere Branchen. Und ich würde sagen, ja, es ist wahnsinnig schwer gerade zu sagen, wie es morgen aussieht. Man will ja gar nicht mehr in die Nachrichten gucken teilweise, aber ich glaube, was ich sehe, ist einfach bei den Krankenhäusern so viele tolle Menschen mit einem positiven Mindset, die sich für die Sache doch begeistern und die müssen wir mitnehmen und weiter dranbleiben. Alles andere wäre Stillstand und das wollen wir auch nicht.
Das ist ein schönes Wort zum Abschluss. Vielen Dank, Herr Winterhalter, für das Gespräch.
Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem KU-Podcast. In der nächsten Folge widmen wir uns wieder einem spannenden Thema aus dem Gesundheitsmanagement.